Aber jetzt war ich gerade so vielleicht thematisch woanders.
Amber, hör auf, an deiner Pussy zu spielen.
Also willkommen zu Clitoris in Cash.
Hallo, willkommen zu Folge 41 von unserem Podcast Glitter and Cash. Wir sind Amber und Noemi, zwei Stripperinnen. Amber lebt in der Schweiz. Ich teilweise oder momentan noch auf Bali. Und wir quatschen über alles, was so dazugehört bei unserem Job. Sei es Pole Dance Klienten, die glamouröse, nicht so glamouröse Seite der Sexarbeit und ja. Sonst noch irgendwelches Zeug aus unserem Leben.
Ich dachte, du sagst jetzt Glitterous and Cash.
Glitterous and Cash.
So, weil ich gerade mein Pussykissen hier auf mir auf den Schoß gelegt habe. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst.
Oh ja. Oh. Nice.
Aber jetzt war ich gerade so vielleicht thematisch woanders.
Amber, hör auf, an deiner Pussy zu spielen.
Willkommen zu Glitterous and Cash. Kommst du mir gerade. Hallo.
Hallo.
Von meiner Couch. Ich habe jetzt eine Couch.
Ja, ich wollte
jetzt
sagen.
Richtig erwachsen. Nice.
Richtig häuslich. Ja. Voll
ja,
gut.
Das erste Mal in meinem Leben habe ich eine Couch. Ja.
Ja, das ist schön.
Schläfst du dann mal drauf, wenn du wieder in der Schweiz bist.
Ja.
Kannst sehr empfehlen. Ich schlafe immer gerade jeden Tag einen Mittagsschlaf drauf. Das ist super.
Das ist voll gut.
Ja. Manchmal ist es schon schön, keinen richtigen Job zu haben, weißt du?
Oh ja. Wie geht's dir denn?
Wie geht's uns denn? Mir geht's gut. Ich habe die Woche zum ersten Mal seit irgendwie gefühlt Anfang Dezember einfach Zeit so für mich. Was natürlich prompt dazu führt, dass ich deprimiert geworden bin.
Same old story.
Nee, es geht. Also ich war einfach kurz so, ah shit, jetzt habe ich wieder Zeit zum zu viel nachdenken über mein Leben. Aber ich habe mich jetzt wie so endlich mal ein bisschen eingerichtet bei mir daheim und habe auch wieder so angefangen, mehr Pole-Training machen und habe ein neues Gym und ja, so bin so einfach daheim und so
am Existieren.
Friedlich. Und habe jetzt auch, also wie so plötzlich wieder das Gefühl so, ah, okay, ich habe jetzt auch wieder Bock, zum Beispiel nach Prag zu gehen. Mhm. Weil die letzten 2-3 Monate war es immer so, oh shit, jetzt muss ich schon wieder weg und ich will gar nicht und ich will einfach daheim sein. Und jetzt, wo ich 1-2 Wochen einfach daheim war, merke ich so, ah, jetzt fühle ich mich auch wieder so emotionell in der Lage, zum wirklich rauszugehen und habe auch wieder Bock drauf und habe das Gefühl, ich muss jetzt und sonst stresst mich zu reisen, sondern jetzt geht's eigentlich wieder. Das ist sehr schön zu sehen.
Voll gut.
Ja, das plane ich gerade.
Ja, du hattest auch genug um die Ohren mit
so
Umzug.
Mehr so Comedy-Sachen gerade.
Mhm. Bitte? Ja, du hattest auch genug um die Ohren mit dem Umzug und einfach allem.
Hey, ich merke es jetzt erst so, ich war echt am Limit.
Ja.
Also es ging mir gut, aber ich war halt, ja, ich hatte wie so null Kapazität für irgendwas gefühlt. Und ich war so wie mehr am Sachen aufrechterhalten, die eh schon laufen und hatte wie nicht so Zeit zum neue Sachen kreieren oder an denen zu arbeiten, die ich gern mache. Und jetzt kommt das langsam wieder und das ist schön.
Das ist schön zu hören. Und dein neuer
Etoile?
Und dein neuer Pole Space sieht auch mega gut aus, finde ich.
Meine neue Polstange, oder?
Ja, also der Space, den du hast, aha, so mit dem Fensterfront und
ja,
allem, sieht voll
mein
schön aus.
Mein ist einfach nur eine Polstange und sonst viel Platz. Deshalb halt auch so ein klein bisschen, ich muss noch mehr Vorhänge aufnehmen. Ja, weil so die benachbarten Häuser sind recht nah dran und jetzt haben sie gerade Baustelle bei uns am Haus. Also direkt an meinem Fenster ist so ein Gerüst aufgebaut.
Oh.
Was die Bauarbeiter natürlich freut, weil die können mir so direkt ins Wohnzimmer, ich habe so ein ganz großes Fenster vorne und da ist jetzt einfach ein Gerüst vorne dran und die haben alle Storen weggenommen. Das heißt, ich habe jetzt nur Blickschutz.
Scheiße.
Also außer dieses Gerüst. Und ich habe einen Vorhang und ich habe jetzt Stoff bestellt, ich muss jetzt Vorhänge nähen, weil ich merke, ich muss OnlyFans-Content machen. Aber ist halt noch schwierig, wenn dann plötzlich so, also so das Gerüst ist wirklich so genau auf der Höhe von meinem Fenster. Also die können jetzt einfach so vorbeilaufen und reinwinken. Was irgendwie auch ganz nett ist. Also witzigerweise war ich am Montag an einer Comedy-Show Und danach kam jemand zu mir und fand so, ah, ich war übrigens heute Morgen bei dir am Gerüst draußen am Arbeiten. Und ich
hab dich nein!
So, okay, krass.
Okay, wow.
Ja, der war aber echt easy. Und ich so, und habt ihr euch schon gefragt, wann es mal eine Pole-Dance-Show gibt? Und er so, ja, wir haben es schon gemerkt, dass er eine Stange ist und so. Aber er war voll, also war nicht
okay, creepy. Kein Creep, okay.
Ich glaube, er war so fast ein bisschen eingeschüchtert. So. Ich habe dann gesagt, hey, wenn du morgen früh kommst so, und ich in der Küche bin, gebe ich dir einen Kaffee. Und er kam dann, ich glaube, er hat sich dann so ein bisschen, ich glaube, vielleicht war es ihm dann doch zu viel.
Ja, okay.
Aber irgendwie ist es auch noch ganz nett. Also ich fühle mich ein bisschen weniger allein, wenn da immer wieder Bauarbeiter sind. Aber man muss halt so ein bisschen timen. So.
Ja.
Also sonst, wenn ich ein OnlyFans-Video drehe, dann würde ich schon gerne die Vorhänge vorher.
Und sonst hängst du irgendwie so ein kleiner Bucket nach draußen mit so, wo du so Tipps draufstellst, weißt du?
Tits for Tips,
ja,
oder so.
Ja, Tits for Tips, genau.
Oder ich mache einfach meinen Twin-QR-Code an die
Fenster. Oder so, ja, genau.
Oh, jetzt fällt mir wieder ein, ich wollte, oh, das ist vielleicht auch was für dich. Es gibt so Folie oder Papier, wo du online bestellen kannst, wo du dann in Drucker machen kannst, wo du so abziehbare Tattoos selber drucken kannst.
Ah, also das ist cool, Tattoos. Ja.
Und ich will mir ja schon lang mal meinen Twin-QR-Code auf den Arsch machen für den Gegner.
Ja.
Und das ist jetzt gerade, ich habe das neulich schon erwähnt, aber ich komme einfach, ich kam nicht dazu. Aber vielleicht jetzt, wo ich wieder mehr daheim bin.
Ich habe gerade überlegt, ob ich, das wird voll untergehen auf meinen Körper.
Ja, das stimmt, bei dir wird man so wahrscheinlich nicht finden.
Du müsstest so mitten auf die Stirn machen oder so. Einmal scannen, bitte.
Geil. Einmal scannen. Geil. Ja, wie geht's dir?
Oh, ich bin wieder so halbwegs unter den Lebenden. Ey, das war keine lustige Geschichte.
Du bist von Parasiten befallen.
Ja, Mann. Und
damit meine ich jetzt nicht Männer.
Das leider auch, aber
Oh. Oh
no. Ich weiß nicht, was mit Männern hier los war, ich schwöre. Also hier war irgendwie gerade so eine Phase, wo wirklich jeder Mann, der mir begegnet ist, ging mir auf den Sack in irgendeiner Art und Weise. Also das ging von, ich sitze auf dem Roller hinten drauf und ein Typ fährt mir entgegen und schlägt mir einfach volle Wucht auf den Arm und guckt mich dann so böse an dabei, bis hin zu einem Skate-Profi, er war halt mal mega der Skate-Star in den 90er, Dustin heißt er, und ist jetzt so ein versoffener 50-Jähriger auf Ketamin, der hier irgendwie gestrandet ist und sein
Sinn.
Ja. Und der hat mich die ganze Zeit so angelabert und auch so einfach auch so eine creepy, unangenehme Art. Und irgendwie in letzter Zeit hatte ich das Gefühl, so alle Creeps sind irgendwo hinten vorgekommen und haben sich mir in den Weg gestellt. Ich war wirklich, dann hatte ich letztens fast eine Schlägerei. Und es braucht bei mir viel, aber wenn ein Kerl...
Du hast dich fast geschlagen mit jemandem.
Ja, wenn ein Kerl mir einen Drink in meine Richtung schmeißt und auf den Boden spuckt. Und dann bin ich dann so aufgestanden am Tisch und war so, ey, hast du mir den Drink angeschmissen? Und er war so, wenn ich dir den Drink anschmeißen wollte, dann hätte ich dir in dein verdammtes Gesicht geschmissen. Und dann war ich so,
Leute.
Dann war ich wirklich so auf dem Tisch schon so, ich wollte schon so über den Tisch bringen mit einer Flasche in der Hand. Es war ein bisschen aufgeheizt hier in letzter Zeit. Ja, let's say so.
Krass.
Ja. So viel zu Parasiten.
Warte, ich muss mal schnell nachschauen, ob Merkur in Retrograd ist.
Es war so von 1,5 Wochen war das an.
Merkur in Retrograde, warte. Es gibt so eine Website, kann man nachfragen. Ich schiebe so Sachen dann auf Planeten.
Ja.
Moment.
Also,
nope.
Nee?
Nee, erst ab dem 1. April wieder.
Okay. Ey, also ich weiß wirklich nicht, was hier, ich war wirklich, es gab so ein paar Tage hier, wo ich echt so abgefuckt war, weil einfach jeder Typ sich daneben benommen hat. Und ich war so, was stimmt mit euch nicht?
Ja.
Ja, und dann habe ich...
Vielleicht war es auch Maus.
Vielleicht. Und dann habe ich richtige Parasiten gekriegt.
Was hattest du an?
Ja, genau. Was hatte ich an?
What was you wearing?
Dann habe ich noch richtige Parasiten gekriegt, beziehungsweise die hatte ich wahrscheinlich schon länger und das ist jetzt erst ausgebrochen. Das ist eine ganz ungeile Geschichte. Ja. Die befallen den Darm und
Ist das in das Worst Case, wenn du in Südostasien bist?
Ja, ne? Voll. Das ist eigentlich, also weil das kann
vor viele Leute Angst haben.
Die Sorte Parasiten, die ich hatte, also Amöben, das kann halt auch tödlich enden.
Ja, also es klang recht brutal.
Ja, es ist auch ziemlich übel und es kann halt auch Darm- und Leberabszesse geben und in die Blutgarn gehen. Und wenn es halt in die Blutbahn kommt, dann geht es ins Hirn und dann bist du tot.
Ja,
und,
lieber nicht. Okay.
Also es war wirklich heavy. Ich war nach 1,5 Tagen schon so am Arsch, dass ich zum Arzt musste für einen Tropf. Weil ich konnte nichts bei mir behalten. Und ich war innerhalb von 1,5 Tagen mit hohem Fieber und allem so dehydriert, dass ich wirklich, ich hatte aufgesprungene Lippen und ich habe nur noch gezittert und Essen ging ganz lange nicht. Und hey, es war jetzt echt übel und voll Hardcore Antibiotika und alles. Und irgendwie ist jetzt, ich weiß nicht, bin ich gesundheitlich irgendwie immer noch ziemlich am Arsch und ich kann nicht so richtig sagen, woher es kommt. Also,
ja, aber sowas geht ja auch eine Weile.
Genau,
also weißt du, wenn du auch dann viele Medis nimmst und so, das hat einfach einen recht brutalen Effekt aufs gesamte System.
Das macht schon Sinn, dass
du jetzt noch nicht sofort wieder zurückhüpfst.
Ja, das war halt 3-mal am Tag wirklich starkes Antibiotika für über eine Woche. Und ich glaube, so meine ganzen Innereien sind einfach geguckt. Sind einfach durch jetzt.
Eben, oder? Und dann bist du halt auch anfällig oder bist du einfach viel weniger fit in der Zeit danach. Also musst
voll
du ein bisschen Zeit geben.
Ja, das Einzige, ich bin jetzt schön slim und in Shape. Ich habe voll die Entwässerungskur hinter mir, ey. Alles, was ich irgendwie mich irgendwie gebloated gefühlt habe, ist jetzt weg.
Ja. Detox.
Ja, das war ein krasser Detox. Ja. Hey, ja, und ansonsten, ich bin in 2 Wochen bin ich in der Schweiz und es ist extrem surreal.
Ach, schon in 2, geil.
Heute
wann kommst du?
Heute in 2 Wochen bin ich gelandet.
Ah, genau, an dem Tag, wo ich ins Pole Camp gehe, glaube ich.
Ja, also am 4. Am 4. bin ich in der Schweiz.
Am 4. Warte, lass mich schnell nachschauen. Sorry, ich bin mega spannend von zu hören.
Ja, ja.
Nee, am 6. gehe ich ins Pole Camp.
Okay, ich komme am 4. komme ich zurück. Für alle, die diesen Podcast jetzt hören und mich gut kennen und meine beste Freundin kennen, bitte haltet die Klappe, weil ich komme, um meine beste Freundin auf ihren Geburtstag zu überraschen. Sie weiß nicht, dass ich komme.
Und sie hört den Podcast nicht?
Nein.
Ah, okay.
Schande, ne?
Das ist
ja, Schande, ne? Nee, sie ist tatsächlich überhaupt,
nee, ich habe viele Freunde, die den Podcast
anhören. Ja, sie ist überhaupt keine Podcast-Hörerin und hat am Anfang mal reingehört und war dann so, hey, ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, aber ich höre die Stories ja eh mal von dir und ich war so, ja, fair.
Ja, ja. Ich finde es auch okay, weil dann kann ich ja meinen Freunden alle Stories nochmal erzählen und das mache ich so gerne.
Ja, voll. ja, genau, und deswegen, ich überrasche sie auf ihren Geburtstag, also das ist noch eigentlich ein bisschen cool. Secret, dass ich komme. Ja.
Okay.
Wir hatten eine Frage von einer Hörerin. Kleines Shoutout und lieben Dank für das Kompliment, dass du unseren Podcast so gerne hörst. Und zwar hat sie gefragt, wie man denn am besten eigentlich so mit Burlesque anfängt. Und wir haben ihr die Frage jetzt noch gar nicht beantwortet, weil wir dachten, das nehmen wir einfach direkt in den Podcast, weil niemand kann das besser beantworten als Amber.
Hey.
Sag mal, Amber, erzähl mal. Du bist so, ja,
es kommt nicht
so ein paar
an,
Glitzersteine
tut,
und
wie man dabei guckt. genau, point your toes.
Glitzer.
Ja, ich kann Glitzer. Ich habe ein Bit über das, dass ich, der Unterschied zwischen Striptease und Burlesque ist, dass beim Striptease ziehe ich mich aus für Fremde, für Geld. Und im Burlesque ziehe ich mich fast aus für Fremde, für weniger Geld. Und es gibt Glitzer. hey. Aber ja, also für mich, ich kann wie einen Ratschlag geben, wie ich es machen würde, aber ich kann auch erzählen, wie ich es gemacht habe. Und das ist nicht das Gleiche. weil ich habe ja eigentlich mit Burlesque angefangen, weil ich zurückkam aus Neuseeland vor 9 Jahren. Oh mein Gott. Und dann einfach in der Gastro gearbeitet habe und zwar versucht habe, weiter zu strippen, aber es gab ja keine Stripclubs. Mhm. Und dann habe ich im Sudhaus in Basel, wo ich heute übrigens auch eine Show angucken gehe, habe gearbeitet und da war ein Burlesque-Event, oder? Und dann stand ich so an der Bar und habe mir das angeschaut und fand so, ah, cool, ja, das könnte ich also auch, was nicht gestimmt hat. Aber so in meiner Selbstwahrnehmung war das so, ah ja, ich brauche nur ein bisschen Glitzer und so. Also mir war schon klar, dass ich nicht gerade auf dem Level kann, aber ich hatte das Gefühl so, oh, das könnte wie zu mir passen. Und dann habe ich das irgendwie einfach entschieden. Und eigentlich von Anfang an dann angefangen dafür zu hustlen. Also ich habe dann es gab halt auch nicht wirklich Workshops oder so in Basel zu der Zeit. Und ich war auch nicht gut vernetzt, weil ich auch damals halt, da wussten noch nicht so viele Leute, dass ich auch gestrippt hatte. Da war ich auch noch nicht so ganz im Reinen mit all dem oder war so, ja, es war halt so ein Ding, was ich halt auch mal gemacht hatte, aber wo nicht viele von mir wussten. Und habe dann wie so einfach entschieden, ich mache jetzt Burlesque und mein erster Auftritt, den habe ich eigentlich über Connections bekommen, oder? Das war irgendwie ein halbes Jahr, nachdem ich das entschieden hatte. Das war dann auch im Sudhaus in Basel. Und das war auch mit Pole Dance. Also es war irgendwie so eine Mischung. Ich habe es zwar Burlesque genannt, aber ja, es war irgendwo einfach so mein Stil von Pole Dance mit ein bisschen Burlesque. Was weiß ich, so klassisch, so dieser 20s-Style, ja. So wie man sich es vielleicht vorstellt. Also ich bin eigentlich von Anfang an gar nicht so in dieses klassische rein, was es vielleicht auch schwieriger gemacht hat. Aber so in meiner Vorstellung war es halt, ah, das ist ja eigentlich fast das, was ich eh schon mache, oder? Ich habe dann erst viel später reflektieren können, dass halt Strippen natürlich viel mehr diese One-on-One-Beziehung mit einem Klienten beinhaltet oder das Reden oder der direkte Kontakt. Aber damals war es für mich, ging es halt eigentlich mehr darum, für mich auf der Bühne zu stehen, oder?
Hattest du erst...
Ich habe dann mehr so Pole-Burlesque gemacht.
Hattest du erst den...
Also ich habe einfach angefangen.
...Gig und hast dich dann auf den Gig vorbereitet oder hast du dir von Anfang an quasi was überlegt und dann darauf gewartet, dass du einen Gig hast?
Nee, ich habe, also das mache ich auch immer noch so. Ich habe eigentlich immer erst den Gig und dann überlege ich mir, was dazu passen könnte. Ja, also ich habe schon dann angefangen, viel trainieren und so und auch mit Kostümen angefangen, mir das zusammenstellen. Aber ich erinnere mich gar nicht mehr so direkt dran. Ich habe ja damals auch noch viel in der Gastro gearbeitet. Also vielleicht habe ich mich auch gar nicht so intensiv damit beschäftigt wie jetzt. Aber ich habe dann meine Ausbildung angefangen als Bewegungspädagogin und habe das einfach wie so währenddessen verfolgt und mir Kostüme angeschaut und angefangen nähen und so. Und hatte, ja, ich glaube so 4 Monate, nachdem ich entschieden habe, ich will jetzt Burlesque-Tänzerin werden, auch über meinen damaligen Freund, habe ich dann diesen Gig bekommen und mich dann darauf vorbereitet. Und bin dann eigentlich erst danach, ich bin dann mal zu einem Burlesque-Festival hin, also nicht als Performerin, sondern das war in Genf. Das war dann so nach meinem ersten Gig, so 1-2 Monate drauf. Und habe dort meinen allerersten Workshop eigentlich erst gemacht. Weil also das Ding ist halt, ich hatte ja den Ballett-Hintergrund und so und habe ja meine Ausbildung als Bewegung. Also ich kannte mich genug aus mit Bewegung, zu mich jetzt auf eine Bühne stellen. Also wenn ich mir jetzt die Videos angucke, denke ich mir so, naja, okay.
Ja, aber wer tut das nicht?
Es war gut genug damals, so mich jetzt nicht dafür schämen, aber natürlich schaue ich es jetzt mit ganz anderen Augen an und sage mir, okay. Also
ja, man fängt
jetzt
ja...
Jetzt habe ich ein ganz anderes Verständnis davon, wie man eine Show aufbaut.
Aber irgendwo fängt man ja auch einfach mal an, das ist ja auch normal.
Genau, also ich bin eigentlich zum Burlesque gekommen, wie ich auch zum Striptease gekommen bin, indem ich es einfach gemacht habe und ich stelle mich jetzt auf die Bühne und fake it till you make it und dann schon auch, also natürlich auch mit Feedback vom Freunden, also ich war jetzt nicht völlig verblendet, fand so, ja, ich kann das machen und wusste gar nicht, was ich mache, also es war schon, ich habe mich schon mit vielen Leuten darüber unterhalten, ob ich mir das zutrauen kann und so, aber es war schon sehr einfach mal machen und ins kalte Wasser springen, was für mich funktioniert hat, weil ich jemand bin, der viel zu viel drüber nachdenkt und sehr zögerlich sein kann bei so Sachen. Und für mich war es, glaube ich, schon das Beste. Aber ich habe eben so wie erst danach dann mal einen Workshop genommen und es war eigentlich cool, weil ich ans Genf Burlesque Festival gegangen bin. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich glaube nicht. Und dort einen Workshop gemacht habe mit einer Burlesque-Tänzerin, die ich auf Instagram gesehen hatte. Die war aus New York. Media Noche heißt sie. Und ich bin immer noch großer Fan von der. Und sie hat einen Workshop über Floorwork gegeben und es war so voll in meinem Feld, oder weil ich halt durchs Pole Dance mich dort sehr wohl gefühlt habe. Und ich habe dann so gemerkt, für viele andere, die in dem Workshop waren, war das gar nicht so easy. Und dann habe ich danach mit ihr geredet und ich fand so, ja, ich mache schon Burlesque, aber naja, eigentlich komme ich halt vom Strippen. Und dann hat sie mich so angeguckt und fand so, wir sind alle Stripper, also es ist voll okay. Und man kann jetzt da diskutieren, ob Burlesque-Tänzerinnen und Stripperinnen sind, also in dem Sinn, jein. Aber mir hat es irgendwie gut getan, so wie diese Bestätigung zu bekommen von, nee, du gehörst schon hier dazu. Weil ich hatte halt am Anfang das Gefühl so, naja, irgendwie, ich mache ja gar nicht so dieses klassische Burlesque und darf ich mich überhaupt so nennen und habe ich überhaupt das Recht, mich ja in dieser Welt zu bewegen, weil ich ja eigentlich in Anführungszeichen nur strippe. Oder darf ich mir das wie anmaßen? Und sie hat mich wie so in dem bestätigt, dass das, was ich mache, auch seinen Platz hat, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so der klassische Stil ist. Und ich habe eigentlich erst so mit der Zeit dann mich immer mehr auch ans Klassische angenähert, dadurch, dass ich es einfach mehr gemacht habe und mehr gesehen habe und mehr ausprobiert habe und so. Aber ich habe am Anfang die ersten Gigs gemacht, aber waren sehr neo-modern, strippery-Acts. Ja, weil ich mich, glaube irgendwie mit dem mehr, also sehr dramatisch auch, mehr identifizieren konnte, weil es wie näher für mich an dem dran war, was ich halt aus dem Stripclub kannte, wo man sich
ich wollte gerade sagen,
ernst nimmt auf der Bühne.
Das ist ja auch irgendwie die Erfahrung, die du bis dahin hattest, ne? Und von da kommt man ja dann auch einfach.
Und so jetzt, ich war am Anfang immer so, ah, oh, nee, Comedy Burlesque, so, weißt du, lustige Burlesque Acts, das ist nur für Leute, die nicht sexy sein können. Und jetzt ist es ja eigentlich das, was ich fast am liebsten mache auf der Bühne, oder vielleicht auch eine Mix aus. Also ich bin ja immer noch gern Stripperin in meinen Burlesque Acts, aber ich kann es wie so ein bisschen mehr sortieren oder weiß, wann ich wo welchen Act am besten einpassen kann und so. Genau, also ich habe eigentlich sehr wenig Workshops genommen, was vielleicht auch schade wäre. Also ich sage jetzt nicht, dass ich nicht davon hätte profitieren können, aber einfach so durch meine Ausbildung und meinen Hintergrund habe ich, und dadurch, dass es auch nicht so viele Angebote gab jetzt in Basel, war es dann für mich so, okay, ich habe genug Basics zum einfach trotzdem machen können. Aber vielleicht hatte ich auch ein bisschen Angst davor. Also vielleicht hatte ich auch Berührungsängste, weil ich Angst hatte, dass ich mich plötzlich in einer Situation finde, wo ich dann merke so, oh, eigentlich kann ich das gar nicht, was ich hier wofür ich hier Geld verlange. Also vielleicht war auch irgendwo eine Unsicherheit da oder so, mich zu doll zu vernetzen, weil ich irgendwo so tief drin das Gefühl hatte, naja, vielleicht verhebt es ja doch nicht, was ich hier mache. Aber ja, es war schon so ein recht verschlungener Weg. So. Also mein erstes Burlesque-Festival habe ich 2018 gemacht, so, also so ein, zwei Jahre, nachdem ich angefangen hatte. Und dort habe ich auch Pole gemacht und habe auch einen Platz gewonnen, also bin Zweitplatzierte geworden. Also das hat mich dann natürlich schon bestätigt, dass es grundsätzlich verhebt, was ich da mache. Also würde ich nicht sagen, dass ich völlig irgendwie blauäugig und selbst verblendet dort reingelaufen bin. Aber ich war schon sehr, glaube ich, einfach auf mich fokussiert und wie ich das machen will und wollte mir vielleicht auch nicht zu doll reinreden lassen. Also ich kam wie so sehr von dieser Seite, aber wenn du jetzt einfach Burlesque anfangen würdest, wollen würdest und du hast vielleicht jetzt nicht so den Tanz- oder Performer-Hintergrund, dann würde ich sicherlich empfehlen, einfach mal in einen Workshop zu gehen und vielleicht auch viel an Events zu gehen, an Burlesque-Shows, mit den Performerinnen reden nach dem Event, vielleicht auch fragen, wie das für sie ist oder vielleicht auch den Leuten folgen, die du selber cool findest, versuchen Workshops zu buchen. Es gibt in Basel Montag, Dienstag, Mittwoch von Birdie Blush, das ist jetzt gerade sehr spezifisch, aber vielleicht kann man es trotzdem shoutouten. Birdie macht, ist eine gute Freundin von mir und die macht dreimal in der Woche regelmäßig Burlesque-Klassen und auch unregelmäßig Workshops. Und ich unterrichte ja auch Workshops, also man kann mich auch direkt kontaktieren. Ich gebe einfach jetzt nicht so jeden Monat da und da, sondern es ist mehr so ein bisschen auf Anfrage, weil ich zu wenig regelmäßig da bin oder mein Kalender einfach zu unstrukturiert ist, um das jetzt regelmäßig anbieten können. Und ich aufgehört habe, das einfach so zu promoten, weil ich oft dann zu wenig Teilnehmerinnen hatte. Aber wenn ihr Bock habt und vielleicht auch genug Mädels sind, seid, dann könnt ihr mich auch einfach anschreiben. Und mit genug meine ich so ab 3, 4. Also ich gebe auch Einzelworkshops, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, was ihr möchtet. Also momentan coache ich zum Beispiel 2 Performer einfach mit ihren Acts. Sehr spezifisch, es macht mega Spaß. Also ich habe ja meine Diplomarbeit auch über das geschrieben, wie man Burlesque unterrichtet. Und es ist cool, dass ich jetzt gerade so wieder ein bisschen mehr angefangen habe unterrichten, aber es ist, also ich würde einfach schauen, okay, wo gibt's Workshops oder Kurse, wo ich bin, eben es gibt in Basel und in Zürich, gibt zum Beispiel von Bunny Divine das Danse Partout,
Bunny, die Schule,
wo es viel gibt.
Das ist voll cool, Bunny,
so das anfangen.
Bunny Divine und ich, so als kleine Side-Story, wir haben beide zusammen Pole angefangen, also wir kannten uns davor nicht, aber ich war mit ihr in den Anfängen Pole-Klassen.
Also, cool.
Also wir waren im gleichen Level Beginnerkurs und dann waren wir ziemlich lange zusammen eigentlich in Kursen, vor vielen, vielen Jahren, als wir beide so ganz blutige Anfänger mit Pole waren. Und das war dann voll schön
so geil
zu sehen, dass sie, also ich ging dann so in die eine Richtung, ne? Ich war dann so, okay, ich will mehr so ins Strippen und ich habe bei ihr auch, hat man dann ziemlich schnell gesehen, dass sie so in dieses Burlesque-Ding reinging. Und dann haben sich unsere Wege in dem Sinne auch getrennt, weil wir gar nicht mehr dieselben Klassen hatten oder auch unterschiedliche Zeiten und so. Und dann hin und wieder an einem Workshop oder so haben wir uns gesehen und es war irgendwie voll schön zu sehen, wie sich das bei ihr alles so entwickelt hat. Ja,
voll. Das ist in die andere Richtung. Ja, was mir noch einfällt, ist, ich glaube, es gibt ja auch ganz unterschiedliche Gründe, warum man Burlesque machen möchte, oder? Also manche Frauen wollen ja sich einfach mal sexy fühlen und das auf eine Art ausdrücken, die sie vielleicht noch nicht so kennen. Und andere wollen ja wirklich auf die Bühne. Und für mich ging es ja von Anfang an darum, auf die Bühne zu gehen.
Mhm.
Weil so das für mich halt das Coole dran war, so Act kreieren und
Stage, mit dem Publikum, ja,
und diese Connection zu finden und so. Und um das ging es mir ja. Aber also andere Frauen wollen ja gar nicht auf die Bühne, wollen einfach in ihrem Kurs tanzen. Und das ist ja beides voll okay. Also ich glaube, vielleicht kommt es auch noch mal ein bisschen drauf an, was so dein persönliches Ziel damit ist.
Mhm.
Und wenn du auf die Bühne willst, dann ist zum Beispiel mein Cozy Cabaret eine gute Adresse, weil dort hat es ganz explizit Platz für NewcomerInnen, die Burlesque machen wollen.
Ja, ich glaube, das Schöne bei Burlesque ist, dass ich finde, beim Strippen ist es so ein bisschen, da musst du halt einfach Augen zu und durch und das einfach irgendwie mal, klar kann man sich darauf vorbereiten, aber man muss dann halt auch einfach irgendwann mal in einem Club laufen und das einfach mal tun.
Ja, also ich würde eher sagen, Augen auf und durch.
Oder ja, genau, Augen auf und ja, durch. Und beim Burlesque ist ja auch das Schöne, dass es mega viele Workshops und Dinge gibt und man das, ja, genau, auch einfach in dem Rahmen machen kann, wo man das möchte, so.
Ja, ich würde
halt
sagen,
erlernen,
wenn du Stripperin werden willst, dann würde ich eher einen Sales-Workshop besuchen als einen Tanz-Workshop.
Ja, voll.
ist vielleicht gerade eine Überleitung zum zweiten Thema.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung zu unserem Thema. Bist du oder ich?
Ein bisschen Fuß-Content, sorry.
Füße!
Warte. Ich habe meine Socken ausgezogen. Und wir posten das, dann gibt es ein paar neue Creeps.
Genau. Send us Tipps.
Yes, tip us. Oh, übrigens, ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich habe der Person eine E-Mail geschrieben, aber es kam nicht zurück. Ich habe eine Donation bekommen via PayPal von jemandem, der uns supporten wollte.
Oh, vielen, cool, vielen Dank.
Dankeschön, weil das supportet einfach die Zoom-Meetings und all das, was wir hier zahlen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Person namentlich genannt werden will, aber vielen Dank an unseren Sugar Daddy des Monats.
Yay!
Du weißt, wer du bist. Es war witzig, ich war gerade in Prag am Arbeiten und bin so an die Bar gelaufen, zu mit jemandem in VIP gehen und guck so kurz auf mein Handy verstohlen und habe die E-Mail von PayPal, dass mir gerade jemand was geschickt hat und ich habe mich voll gefreut in dem Moment.
Oh.
Weil es irgendwie so das Universum so von beiden Seiten mir Geschenke gemacht hat. Also vielen Dank.
We love you. Vielen, vielen Dank.
Kurz. Ja.
Ja. Yay!
Genau.
Genau.
Willst du das Thema, oder soll ich?
Ja, ich kann es uns mal anreißen. Ich bereue es jetzt ein bisschen, dass ich nicht keine Stupid Greenshots gemacht habe, weil ich hatte eigentlich voll gerne vorgelesen. Ich dachte nicht, dass es so schnell wieder runtergenommen wird. Aber jemand hat uns das auch geschickt. Aber
also der Auslöser.
Genau.
Es gibt einen Auslöser, der ein Thema aufmacht, das vielleicht mal spannend ist, darüber zu reden.
Genau. Und zwar geht es um ein Pole-Studio aus Australien, die damit geworben haben mit, wie heißt es, be a stripper for a night? Stripper for a night.
Ja, ungefähr so. Also so sei für eine Nacht lang ein Stripper.
Genau, und das ist ein…
Das war so ein Event.
Ja, genau. Also so ein Workshop quasi, der, ich habe mich da auf der Webseite durchgelesen, das ist ein Workshop, der mehrere Kurse geht und damit endet, dass man dann effektiv… Das ist das Einzige, was ich nicht ganz verstanden habe, ob man den Club dann für sich hat oder ob sie da ein Teil da gemietet ist, aber es endet…
Ja, da war ich mir auch nicht ganz sicher, ob sie dann den Club mieten für das oder ob das dann im Pole-Studio stattfindet.
Ich glaube, es ist effektiv im Club gemeint, dass man dann halt effektiv quasi, weil es stand, es ist ein One-on-One, also dass man quasi, glaube ich, eine Person mitnehmen kann und dann effektiv dieses… dann nach dem Kurs quasi eine Nacht so als Stripperin auf die Bühne kann. Aber es wird halt damit geworben, dass das Ganze dann so, wer schon mal die Fantasie hatte, Stripperin zu sein und das aber in einem super sicheren und geschützten Rahmen machen will und, und. Also das war so ein bisschen die Promotion, dass man das dann ja quasi sehr, sehr geschützt und auch nur so 1:1 dann am Schluss machen kann. Und es gab einen ziemlich großen Aufschrei von den Sexarbeiterinnen, von den Stripperinnen. Jemand hat uns geschickt, ich habe das aber auch über andere Seiten mitgekriegt, dass die Leute halt gar nicht okay damit waren. Und es ist ein sehr kontroverses Thema. Ja. Und hat auch damit geendet, dass jetzt sie das wieder von der Webseite runtergenommen haben. Deswegen kann ich jetzt leider nicht mehr den Beschreibung.
Aber den Kurs gibt's nach wie vor.
Mhm, ja, genau, aber sie haben es wieder runtergenommen.
Ja, ich glaube, es ist auch nicht so wichtig. Ich glaube, es geht ja mehr darum, was es ausgelöst hat, nämlich dass halt viele Stripperinnen und Sexarbeiterinnen gesagt haben, hey, es geht einfach nicht, dass ihr quasi so das glamourisiert, unser Stripperleben ohne und euch wie so dran bereichert. Und gleichzeitig aber einen großen Teil davon ausblendet, nämlich wie hart es ist, Stripperin zu sein und dass es überhaupt nicht darum geht, einfach so ein bisschen auf der Bühne zu tanzen und die Leute lassen Geld regnen. Und ich habe die eine, hat dann so Posts drüber gemacht, so, ah, du willst eine Nacht lang Stripperin sein, dann darfst du erstmal irgendwie mit 40 Arschlöchern reden und dich beleidigen lassen und dann wirst du noch angegrapscht und dies und jenes und hat halt so all diese negativen Sachen aufgezählt und ich habe dann aber so gemerkt, aber irgendwie fand ich es auch nicht ganz.
Ja, ich fand's auch, ja, ich habe genau den Post also, auch gesehen und war auch so ein bisschen.
Ich saß dann so da und dachte mir so, naja, wenn der Job so schlimm ist, wieso machst du ihn dann? Also ich verstehe, dass das nicht für alle diese ganz freie Wahl ist, die wie sie vielleicht für uns ist, weil wir haben da ein Privileg und ich rede auch sehr viel über das. Aber ich habe eben auch Mühe damit, ich habe halt Mühe mit beiden Seiten. Also ich finde es schwierig, wenn Leute so strippen als, oh, ist ja mega easy, du stehst einfach ein bisschen rum und lässt dich fürs Tanzen und Trinken bezahlen. Und es ist aber auch nicht, oh, das ist der schlimmste Job der Welt, du wirst den ganzen Abend von geifrigen alten Männern angegrapscht. Es ist einfach irgendwo dazwischen. Und ich habe Mühe damit, wenn halt, ja, es wurde dann so gesagt, oh, das kann ja nicht sein, dass du quasi, du kannst nicht als Stripperin cosplayen. Oder du kannst dich jetzt nicht einfach als Stripperin, das ist respektlos uns gegenüber. Aber gleichzeitig finde ich so, ich kann auch nicht Frauen verbieten, dass sie so diese Seite ausleben wollen, weil es, du hast ja als Frau so diese Madonna-Hure in dir. und wenn du mal ein bisschen Hure sein willst, ist es eigentlich was mega Schönes. Also ich finde, es ist ein wichtiger Teil vom Frausein und vom sich weiblich fühlen. Wo, also, ja, Definition männlich-weiblich, wollen wir jetzt nicht zu doll drauf eingehen.
Ja.
Das macht es wieder ein neues Fass. Aber ich glaube, das ist einfach, für mich ist es ein wichtiger Teil. Und das ist ja auch ein Grund, dass ich Stripperin geworden bin, ist, weil ich diesen Teil mehr integrieren wollte in mir. Und mir war aber von vornherein auch klar, dass das nicht einfach nur schön aussehen auf der Bühne ist, sondern vielleicht auch andere Teile beinhaltet, die schwierig sind oder wo es um Grenzen geht und Grenzüberschreitungen und so. Und ich finde es halt schwierig zu sagen, oh, du darfst dich nicht wie eine Stripperin bewegen. Weil das, also das geht irgendwie am Ziel vor. Ich glaube, ein Grund, dass wir diesen Podcast machen und dass ich Workshops gebe und Comedy ist ja auch, weil ich finde, Leute haben eh schon ein negatives Bild davon, was dieser Job ist und dass das gar keinen Spaß machen kann. Und deshalb rede ich drüber und rede vielleicht sogar auch mehr über die positiven Sachen.
Ja, ich.
Aber wenn es natürlich dazu führt, dass Leute dann so dieses verklärte Bild davon haben, wie easy der Job ist und dann auch alles Stripperin werden wollen, aber ohne dass mich dabei jemand anfasst oder ich mit jemandem reden will, dann ist es natürlich schwierig.
Also ich habe mir das so durchgelesen und hatte auch irgendwie so ein bisschen Mühe, meine Meinung zu bilden zu dem Ganzen, weil ich sehe Punkte auf beiden Seiten und ich habe das wirklich so durchgelesen und war so, wie fühle ich mich jetzt dabei? Also ich habe wirklich versucht so zu spüren, was das bei mir auslöst und es war auch bei mir innerlich ein bisschen kontrovers, weil ich dachte dann so, ja, ich hatte ja irgendwie, seit ich 13 bin, diesen merkwürdigen Traum, dass ich Stripperin werden will.
Ja.
Und hab halt aber, glaube ich, einfach auch durch Recherche und weil ich einfach vielleicht ein bisschen genug realitätsbewusst bin, halt auch einfach schnell gemerkt, so, das ist nicht einfach nur so, juhu, und bewerft mich Geld und lalala. Aber nichtsdestotrotz hatte ich ja auch dieses Longing und dieses Gefühl, so, ich will das und auf der Bühne sein und so. Aber mir war halt auch einfach bewusst, es kommt auch anderes damit. Und
ja,
ich finde auch so dieses Glamourisieren und auch so dieses One-on-One dann auf der Bühne sein im Stripclub und so. Ich finde so, okay, wenn das irgendwie so dein Rollending ist oder so dein Kink oder du das mit deinem Partner vielleicht machen möchtest oder so, dann vielleicht zu Hause ein Setup, dann Strip vielleicht halt irgendwie so zu Hause anstelle von wirklich in einem Club, wo halt auch Sexworkerin je nachdem den Platz wegnimmt. Also ich weiß halt nicht,
ja,
wie das mit dem
halt
Buchen
schwierig, ja.
Oder halt auch, ich finde so, halt, ja. Der Club, also ich finde halt so, wenn du dann im Club bist und du hast dieses One-on-One und der Club ist sonst irgendwie leer oder du hast noch so diesen einen Space für dich, dann repräsentiert das halt einfach wirklich nicht, wie es ist. So, weil da kommt noch viel, viel mehr dazu. Als einfach nur, oh, ich bin auf der Bühne und du guckst mich jetzt an.
Da, aber also klar macht der Teil mit am meisten Spaß. Also für mich ich mache den Job gern, weil ich die anderen Teile auch cool finde, oder? Sonst würde ich vielleicht nur, Burlesque machen. Und mir geht es ja darum, dass ich eben diesen persönlichen Kontakt mit Klienten oft sehr cool finde. Aber ich habe vielleicht auch über die Jahre meinen Weg gefunden, zu mich auf eine gesunde Art abgrenzen und aber auch einen Club gefunden, nämlich Prag, wo das für mich auch gut geht. Es ist halt noch das andere, dass ich finde, okay, wenn ich jetzt in einem anderen Club arbeiten würde, dann wäre es vielleicht auch anders für mich. Dann wird es vielleicht auch mehr Teile beinhalten, die für mich schwieriger sind, weil ich vielleicht mich weniger gut abgrenzen kann oder weniger gut weglaufen. Das ist ein Grund, dass ich weniger in der Schweiz arbeite. Aber ich habe, also, wir haben ja beide so ein bisschen drüber geredet mit einer Freundin von uns, die keine Stripperin ist, aber Pole Dance unterrichtet und auch Sensual Pole Dance und so den sexy Style. Und sie hat gesagt, für sie ist es mega schwierig, weil sie will eben nicht respektlos sein und gleichzeitig unterrichtet sie als Nicht-Sexarbeiterin Sensual Flow und alles, was ja eigentlich sehr in diese Richtung geht. Und ich habe mit ihr über das geredet und fand so, ich finde, so wie sie es macht, macht sie es eigentlich sehr gut, weil sie eben genau den Austausch sucht mit Sexarbeiterinnen und sehr respektvoll ist dem gegenüber. Und neulich hat sie mich zum Beispiel auch für einen Workshop mit ihr gezahlt, wo ich ihr Lapdance-Input gegeben habe und so, wo ich finde, nee, du machst ja genau, du supportest eigentlich unsere Industrie und du schaust nicht drauf herab. Und ich finde, in dem Rahmen kann ich es dir nicht verbieten. Also ich habe mich dann gefragt, ob die viele Stripperinnen vielleicht auch so intensiv drauf reagieren, weil es vielleicht auch bedrohlich sein kann, weil wir plötzlich nicht mehr das Monopol drauf haben, dass wir diejenigen sind, die sich halt so frei ausdrücken können und deshalb kommen die Männer zu uns und wenn es jetzt plötzlich jede Frau macht, vielleicht bedroht es auch. Ich weiß es nicht, ich finde es schwierig, warum...
Ich verstehe schon die Haltung
also
ein bisschen.
Es macht ja auch dieses ganze Thema zur Cultural Appropriation auf, also es ist ja genau das Gleiche eigentlich. Das Problem ist einfach, dass Sexarbeiterinnen eine marginalisierte Gruppe in der Gesellschaft sind und oft ausgebeutet sind und oft drunter kommen und dann sich gleichzeitig wie am glamourösen Aspekt davon zu bereichern, ist problematisch.
Voll.
Ja,
und ich verstehe auch dann die
anderen Kulturen.
Krasse Abwehrhaltung, wenn, also ich meine, in meinem Fall war das jetzt nicht so, ich habe mir das völlig freiwillig ausgewählt und sowieso, aber viele Stripperinnen da draußen, die haben mega hart gekämpft oder kämpfen mit ihrem Job oder Stigmas oder was weiß ich und sind dadurch sehr viel durchgegangen und dann kommt halt so ein Workshop, der so wie es halt geschrieben ist, war es so ein bisschen so, ja, entdecke deine Sinnlichkeit und deine Femininität und der Austausch mit anderen und lalala und Glitzer und Juhui oder so klang es halt ein bisschen. Und ich verstehe dann, dass Leute sehr defensiv reagieren können, die gerade irgendwie mega den Struggle hatten. Aber genau, ich finde auch so, bis zu welchem Punkt kann man sagen, ist es...
Tatsache, dass wir jetzt...
Ja, bis zu welchem Punkt ist es ja auch eigentlich okay, anderen eine gewisse Erfahrung oder eine Erfahrung... Oh Gott, wie kann ich das sagen? Eine Experience... zu haben, ermöglicht, danke, ich hatte gerade voll den Hänger. Ja. Also so, inwiefern kann man das jemandem wegnehmen oder nicht und ich finde es schwierig.
Ja, ich wollte nur sagen, die Tatsache, dass wir jetzt über das reden können, ist ja auch schon ein Privileg, oder? Weil
voll,
das Ding ist,
voll.
Wir haben so auf der einen Seite diese ganzen Pole-Dance-Kurse und Unleash Your Inner Goddess und was weiß ich. Und gleichzeitig gibt es aber noch ganz viele Frauen und vielleicht vergessen wir das auch, weil wir uns in unserer Bubble bewegen, wo alle irgendwie sehr offen damit umgehen. Aber es gibt ganz viele Frauen in der Branche, die nicht offen über das reden können, die das verstecken müssen, weil, keine Ahnung, eben, ich bringe immer das Beispiel von, stell dir vor, du hast Kinder im Kindergarten und es gibt auch ganz viele andere Eltern und Erzieherinnen, die einfach, weil das in der Gesellschaft so verankert ist, einfach ein Riesenproblem mit Sexarbeit haben. Und wenn sie wüssten, dass du in Pole-Dance-Kurs allein schon gehst oder in einem Club arbeitest, dann die würden einfach gewisse Chancen weggenommen werden. Und das hat unsere Freundin, die Pole-Dance unterrichtet, auch gesagt. Sie meinte, ich habe sie mal gefragt, ob sie mit uns auch im Podcast reden würde. Und sie fand, das Problem ist, dass ich noch einen anderen Job habe, der nichts mit Pole Dance zu tun hat. Und das Stigma ist einfach immer noch so groß, dass ich Angst haben muss, dass wenn ich öffentlich drüber rede oder zu sehr mit meinem Namen jetzt auffindbar bin in diesem Thema, dass ich Angst habe, dass es mir Chancen verbaut.
Ja.
Und ich meine, das war für uns beide, glaube ich, ein sehr bewusster Schritt zu sagen, okay, ich setze jetzt alles auf diese Karte, aber ich riskiere natürlich auch sehr, dass ich vielleicht irgendwann deswegen andere Chancen nicht habe. Also es ist vielleicht auch ein Grund, dass ich so ein Ding um meinen Namen mache, weil ich finde so, hey, ich will mir meinen bürgerlichen Namen einfach getrennt halten von dem, weil ich nicht möchte, dass mein Steuerberater weiß, was ich mache, weil die Leute einfach immer noch so viele falsche Vorstellungen haben, dass du halt schnell mal einfach abgestempelt wirst. Und das ist ein Grund, dass ich so doll trenne, dass ich finde, ich will einfach nicht, dass man sofort diese Assoziation machen kann, einfach für den Fall, dass man dort ein Problem mit hat.
Ja, und ich...
Also auf eine Art spüren wir das Stigma schon. Wir haben uns einfach irgendwo dafür entschieden, das Risiko einzugehen. Aber und dann ist es natürlich schwierig, wenn halt Leute sich einfach wie so dieses, das Nice davon rauspicken, dass es ihnen halt gefällt. Und dann das vielleicht auch für Geld anbieten für andere. Und dann finde ich es halt so, ja, okay, aber wo ist dann die Sensibilität und der Respekt für die anderen? Ja,
also ich gehe...
Habe ich mich, glaube verlaufen.
Ja, ich gehe davon aus, dass so wie der Beschrieb da war, wie gesagt, sie haben so das, all die nicen Dinge rausgeholt, all das, was einen ja am ehesten noch so anmacht an dem Job. Und ich gehe mal davon aus, dass jemand, der sonst nicht so viel über Strippen weiß, aber jetzt diese Fantasie hat und diesen Kurs macht, am Ende dieses Kurses dann diese Strip-Club-Night-Experience auch hat, das mega lässig findet. Und wenn die Person dann aber sagen würde, okay, ich glaube, ich will das machen und einfach geradeaus in einem normalen Strip-Club hineingeht, dann bin ich ziemlich überzeugt, dass die Person ziemlich einen Schock hätte. Oder ein ganz anderes
Bild.
Ja,
weshalb es mich vielleicht auch nicht so bedroht, weil ich finde, es ist ein Job, der nicht für alle was ist, weil er einfach sehr, sehr viel verschiedene Sachen beinhaltet. Und wenn du wirklich in dem überleben willst, dann musst du
voll, also
sehr bewusst mit gewissen Dingen umgehen können. Und deshalb finde ich so, ja, dann mach's, probier's aus. Wie wenn du sagst, die Leute kommen und wollen auch mal OnlyFans machen, finde ich, ja, dann mach's.
Ich glaube, mich bedroht
es jetzt sehr schnell auf die Fresse fliegen.
Voll.
Und merken, ob es wirklich für dich ist oder nicht.
Ich merke auch so, also die Thematik, ich finde es jetzt nicht so bedrohlich, aller, oh, bald haben wir viel zu viele Stripperinnen, weil ich glaube auch nicht, dass es die Leute sind, die dann zwingend das danach auch wirklich machen, sondern ja, ich glaube, was mich einfach manchmal ein bisschen nervt, ist so dieses, und ich habe das auch voll viel bei OnlyFans, dass die Leute mir sagen so, ah ja, so ein bisschen OnlyFans, das kann ich auch, ist ja easy. Und ich habe das Gefühl,
mich auch,
mit solchen,
ich bin missverstanden.
Genau, mit solchen Kursen gibt's danach halt auch einfach viele Leute, die sind so, ah ja, Strippen ist ja so toll und sowieso und das halt so glamourisieren und so aller, ja, kann ja jeder und kein Ding und ich denk so, ja, aber es ist halt, es ist ein strenger Job, Punkt. Und dafür möchte ich, glaube ich, mich auch einsetzen und
Ist halt ein schmaler Grat, weil irgendwo geht's ja auch, also stellen wir uns ja auch sehr glamourös dar, weil das ist auch Teil von unserem Image und von der Werbung, die wir machen müssen. Und ich habe die Woche eine Story gepostet, wo ich so ein bisschen Pole Dance gemacht habe bei mir daheim in High Heels und dann hat jemand, den ich so ein bisschen über Comedy kenne, hat darauf geantwortet, hey, das ist aber nicht fair, dass du in den Schuhen laufen, tanzen kannst und noch lustig bist. So, lass doch uns auch noch was übrig, oder? Und so ein bisschen so, hey, how lucky are you? Und ich habe dann nur zurückgeschrieben, also schon ein bisschen mit Humor, dass ich fand, ja, okay, aber dafür hast du einen Schlafrhythmus, finanzielle Sicherheit und einen Job, der nicht davon abhängt, dass dein Körper funktioniert. Und er so,
Mic
oh, shit,
drop. Ja. Ich würde jetzt gerne mein Mikrofon.
Mic drop, ja.
Mic drop.
Und also, es war beide, ich hatte auch gemerkt, dass es ein bisschen mit Humor kam, aber wo ich fand so, ja, ich weiß, es ist sehr, sehr cool, dass ich das alles machen kann, aber einfach kurz zum nicht dran erinnern.
Ja, ja.
Du hast dafür all die Sachen, die auf eine Art sehr basic sind auf der Bedürfnispyramide, die ich oft nicht habe, oder? Also,
ja, man wählt sich halt.
Als ich umgezogen bin in eine größere Wohnung, hat es bei mir mega viel Angst ausgelöst, weil ich gemerkt habe, dadurch, dass ich so wenig Sicherheit habe in dem Job, den ich mache, halte ich sehr dran fest an gewissen anderen Sachen, die mir Sicherheit geben, wie eine günstige kleine Wohnung. Und es war jetzt für mich wirklich ein Riesending, dass sich das verändert hat, oder? Weil ich halt weiß so, falls ich mich jetzt verletze, ich habe gerade was am Knie abchecken lassen und es kann sein, dass ich es operieren lassen muss und dann bin ich 3 Monate weg vom Fenster. Mhm. Dann gibt es von mir nur Comedy, da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. aber es ist halt einfach, du weißt, okay, wenn ich mir jetzt ein Bein breche, dann war es das. Mhm. Oder wenn ich werde älter und deshalb rede ich auch nicht so gerne über das, weil das ist einfach ein Thema, das sich nicht einfach lösen lässt. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, easy, dann mache ich halt was anderes, als vor allem, wenn du es gerne machst. Und eben. Also es ist wie bei, du willst, dass die Leute halt so die Aspekte sehen und verstehen, die nicht glamourös sind, aber du willst natürlich auch faszinierend bleiben in dem, was du machst.
Und ich glaube, es wäre für mich zum Beispiel okay, weil ich habe so gedacht, so in welchem Rahmen fände ich sowas okay? Und ich dachte dann so, ich glaube, ich fände es nur okay, in Anführungszeichen, wenn man dann zum Beispiel auch eine Stunde anfügen würde, wo man sich hinsetzt und über halt auch genau alle Aspekte dieses Jobs redet. Mhm. Also so quasi ein bisschen Awareness, ja. Sodass man sich hinsetzt und sagt so, okay, wir haben jetzt alle gelernt, wie wir uns sexy bewegen und schön tanzen und aussehen, aber einfach mal zum Wissen so.
Ja, oder ladet eine Stripperin oder ein Paar ein, zahlt die für ihre Zeit und macht eine Fragerunde.
Genau.
Dass, wie so das ganze Bild vielleicht einfach ankommt.
Genau, ja. Und auch so einfach, ja, so dieses,
das stimmt.
Du lässt dich von Leuten anfassen oder betanzt Leute, die du nicht magst oder die auch Arschlöcher sind und das ist nicht nur gang und gäbe, aber das kommt halt auch vor und einfach so ein bisschen den Leuten in Erinnerung rufen, dass nicht alles nur ein Wunschkonzert ist, so bei diesem Job.
Ja. Ja, das ist ja auch wieder, das macht ja auch das Thema, das haben wir auch mal angeschnitten, mit dem ganzen Gatekeeping auf. Also, so ist es, ja, Stigma ist schwierig, aber die Tatsache, dass unser Job so ein bisschen im Verborgenen stattfindet, macht ihn natürlich auch lukrativer.
Absolut.
Also, wenn es zu einfach accessible, wie heißt das?
Verfügbar.
Zugänglich, ist, kannst du natürlich auch weniger Geld für verlangen. Also, es ist schon. Nicht ganz einfach.
Und ich habe dann auch gemerkt, also
wenn was ein bisschen tabu ist, dann macht es aber natürlich auch aufregend.
Also ich finde, wenn jetzt da draußen jemand ist, der jetzt sagt, so, oh, okay, ich fühle mich gerade voll angesprochen, weil ich hatte auch immer so ein bisschen diese Fantasie, dass ich eigentlich gerne strippen möchte, aber ich will jetzt eigentlich nicht wirklich Stripperin werden, dann buch doch einen Lapdance-Kurs oder macht irgendeinen Kurs. Genau, zum Beispiel mit Amber oder wenn ich wieder in der Schweiz bin, ich werde das Datum dann noch durchgeben. Ich biete auch nochmal Lapdance-Kurse an. Dann
cool.
Nehmt jemand von uns, bucht einen Kurs, macht ein One-to-One oder eine Pole-Lektion oder lernt, wie man sich richtig aussieht und dann macht es zu Hause mit eurem Partner, Partnerin, was auch immer. Macht es eher in so einem Rahmen. Dann finde ich das okay, weil dann entdeckt ihr das für euch?
Ja, eben. Ich will ja nicht Leuten verbieten, dass sie das machen.
Genau. Das ist ja auch okay, dass man diese Fantasie vielleicht hat und ausprobieren möchte, aber dann guckt, wer ihr dafür bezahlt und macht das vielleicht dann auch irgendwie ein Stück weit zu Hause. Oder geht wenigstens in den Stripclub und gibt uns Geld. So, tippt uns.
Ja, gibt uns wenigstens.
kommt dann wenigstens vorbei und beschmeißt
uns
einfach mit Dollar.
Diskussionen. Ja,
genau. Beschmeißt uns einfach mit Dollar, also okay.
Ja. Genau, wichtig.
Ja.
Ich hoffe, das war jetzt interessant für euch.
Ja.
Manchmal haben wir so Diskussionen, wo ich denke so, interessiert das jetzt irgendwie nur so die Pole-Community und so, aber also ich finde es schon ein spannendes Thema, weil es eben auch nicht so schwarz und weiß ist, weil wir es eben nicht einfach abhaken können in zwei Sätzen. Und es bringt mich natürlich auch wieder zum Nachdenken,
Ja, und wir kriegen ja je nachdem auch immer wieder gute und interessante Inputs nach solchen Diskussionen. Also ich finde...
Ja, auch danke für das.
Voll.
Ja, mega cool, dass ihr uns Fragen schickt.
Mhm.
Und ich finde es auch cool zu sehen, dass uns die Themen irgendwie nicht ausgehen.
Voll, ja. Es kommt immer wieder irgendwas.
Genau, ich habe jetzt heute gesehen, auf unserem Insta hat auch jemand gesagt, ob wir mal Stripperin-Typen machen können. Also wir jetzt Stripclub-Gäste... besprochen am letzten Mal, ob wir Stripperin-Typen machen können und das würde ich voll gern so vielleicht in der übernächsten
Folge. Ich dachte auch, nächste oder übernächste Folge, genau, könnten wir vielleicht mal die Stereotypen der Stripperinnen auseinandernehmen.
Ja. Ja, voll.
Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir zu Story der Woche? Weil wir sind jetzt auch schon eine Weile dran. Du warst gerade in Prag.
Ja.
Ich bin überzeugt, du hast irgendwie nicht nur eine, sondern mehrere Stories.
Ich habe mehreren Männern in den Mund gespuckt und vom einen eine Armbanduhr dafür bekommen.
Ich sehe was glitzern an deinem Handgelenk, ja.
Ja, sie ist leider, ich hätte lieber eine goldene gehabt. Also jetzt auch keine Rolex oder so, aber meine Armbanduhr ist eben, ich habe hier so eine Katzenuhr, eine kindische, mit der ich meistens arbeite und die ist stehen geblieben, weshalb ich hier zweimal zu spät auf die Bühne bin. Ich hatte keine Zeit, mir eine neue zu kaufen, wenn ich dort war. Und dann, vielleicht hat er sie mir deshalb geschenkt. Der war echt süß, der war irgendwie aus Irland und ich habe mich voll gut mit dem verstanden. Und dann hat er mir am Schluss seine Armbanduhr geschenkt. Auch, ich glaube, er wollte vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass ich ihn nie vergesse, weißt du?
Ja.
Und wenn er mir das nicht gibt, dann weiß er, okay, dann hinterlässt er wirklich einen bleibenden Eindruck. Und hat funktioniert. Aber ich glaube, ich will gar nicht das als Story erzählen. Ich glaube, ich packe heute die krasse Story aus.
Okay.
Weil es eben jetzt nicht so die Haha-Folge war. Ich glaube, verdient es aber eine gute Story der Woche.
Hau raus.
Seid ihr ready? Okay. Also war vorletztes Mal in Prag. Also nicht letztes Mal. Und so, oh Gott, ich hoffe, ich kann das jetzt gut erzählen. Ich habe noch keinen Comedy-Bit drüber gemacht, aber vielleicht kommt es auch noch. Ich habe für jemanden getanzt, der so... war ein bisschen jünger, also so Ende 20. Aber aus der Schweiz, lustigerweise. Und habe ihm einen Lapdance gegeben und wir haben uns irgendwie gut verstanden und er fand das irgendwie mega cool. Und dann habe ich so... Sorry. Also ich saß so auf ihm so Gesicht zu Gesicht und habe so meine Hüftkreise gedreht, ne? Und dann war er so, oh Mann, so wie du dich bewegst, das erinnert mich voll an jemanden. Und ich so, okay, denkt er jetzt an seine Ex?
Ja, voll interessanter Kommentar.
Und ich so, okay. Und er fand so, ja, jemand ganz Spezielles. Was so in dieser sexy Stimme. Und ich so, okay. Und ich hatte zum Glück mein Gesicht so ein bisschen über seiner Schulter. Also er hat meinen Gesichtsausdruck nicht gesehen, weil dann fand er so, ja, meine Stiefschwester.
Nein!
Ich nur so,
nein!
So, ich so, okay, jetzt,
nein, hat
so,
nicht.
Don't freak out. Nein. Aber also mein Gesicht ist mir völlig entglitten, in dem Moment, er hat es zum Glück nicht gesehen. Und ich war nur so, okay, what the fuck?
Nein, hat er nicht gesagt. Oh,
und dann habe ich so gefragt, ja, und bin ich natürlich neugierig geworden, ne? Dann so, ja, hat die dir denn auch Lapdances gegeben? Und dann so, ah, noch viel mehr als das.
Nein!
Okay.
Mhm. Ernsthaft? Oh Gott, ich hatte jetzt echt gedacht, das nimmt eine
es wurde dann noch ein bisschen freakier. Es hatte dann nichts mehr mit der Stiefschwester zu tun, aber wollte dann unbedingt an meinem Poloch riechen. Und ich so, okay, also hat einfach Glitzer dran, aber kannst du schon, okay. Und, aber ich weiß auch nicht, ich war dann so, ich fand es recht faszinierend. Also er war jetzt kein Ekel oder so.
Mhm.
Eigentlich echt normal. Und dann fand ich so, und wonach riecht's? Und er so, nach Schoki und Vanille. Und ich so, oh, okay, mega gut. Er war dann schon ein bisschen froh, dass ich nicht nach irgendwas anderem gerade. Er wollte dann auch, dass ich mir den Finger in Po stecke und er dran lutschen kann, aber ich fand dann so, Alter, ich habe mir selber gerade nicht mal die Hände gewaschen vorm Lapdance, so ich will mich jetzt auch nicht selber anfassen. Aber dann war also unser Lapdance vorbei.
Und es war auf dem Lapdance, nicht im VIP.
Ja, es war ein Lapdance.
Wow, das war intensiv so, oh in der kurzen God. Zeit.
Und hab das dann auch meiner Freundin erzählt und fand so, okay, ist uns jetzt, war jetzt echt freaky und so. Und dann kam er am nächsten Tag wieder mit seinen Kollegen. Und ich habe sie auch wiedererkannt und ich so, hey, ciao! Und so innerlich so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hat er wirklich eine Stunde mit mir im VIP gebucht.
Oh wow.
Und ich so, okay. Und er war ja schon mega nett und hat auch meine Grenzen respektiert, aber er war halt sehr fokussiert auf mein Polo.
Schoko und Vanille.
Ja. Und irgendwann fand ich es halt ein bisschen anstrengend, oder? Und ich hatte noch so 20, 25 Minuten und fand so, okay, wie bringe ich jetzt die Zeit noch rum? Und da fand ich so, okay, ich frage ihn jetzt.
Ja, ohne dass er dir wortwörtlich am Arsch
und
klebt.
Hab mich auf seinen Schoß gesetzt und fand so, okay, das musst du mir jetzt aber schon nochmal erzählen. Was ist jetzt genau abgegangen mit deiner Stiefschwester? Und er hat sich halt voll gefreut, dass ich ihn gefragt habe und hat mir angefangen zu erzählen. Und ich habe so gemerkt, es hat ihn recht aufgegeilt. So, was ja gut für mich war, so, weil er hat sich voll gefreut und war auch, hat sich dann sehr damit beschäftigt und ich habe einfach weiter meine Hüftkreise gemacht auf ihm. Und also er hat irgendwie mir also eine halbe Porno-Story erzählt, also nicht nur eine halbe, eher so zweieinhalb, von wie er, als er also jünger war, seine Stiefschwester ihn, glaube ich, beim Masturbieren ertappt hat. Und dann aber aufgrund von dieser Situation sich diese sexuelle Spannung zwischen beiden aufgebaut hat und es schlussendlich dazu geführt hat, dass sie über ein Jahr lang Sex miteinander hatten.
Wow.
Und also er hat ist dann recht ins Detail gegangen, was ich jetzt nicht machen werde.
Wow.
Hat auch erzählt, sie hatten dann auch mal einen Dreier mit ihrer Freundin und so. Und
wow.
Und ich habe halt versucht nicht, also ich wollte auch nicht judgy sein, nee. Weil ich fand es irgendwie, ja, also klar war innerlich so ein bisschen what the fuck, aber gleichzeitig fand ich, naja, okay, also solange es nicht deine Schwester
ist. Ja, ich dachte halt auch so eigentlich, also sie sind nicht verwandt, ne? Also es ist,
genau,
sie sind nicht
aber
verwandt.
Aber es war halt schon so ein bisschen krass, ne? Und
aber es ist schon heftig.
Ich wollte ihm auch so diesen Safe Space geben, so, und er fand dann so, das erzählst du aber niemandem. Und ich so, deshalb wollte ich es jetzt auch lange nicht erzählen, weil ich so fand, okay, irgendwo. Also mir ging's, mir ist es wie wichtig zu sagen, so ich, es war ein mega cooler Typ, so. Also ich will gar nichts gegen ihn sagen. Es war halt einfach alles mega freaky, also aus meiner, und es braucht viel, dass ich was freaky finde, so. Und ich war halt schon kurz, es war einfach was ich jetzt nicht erwartet hätte in dem Moment. Und er hatte eine super Zeit und ich fand es auch cool, dass er mir davon erzählen konnte, weil das offensichtlich auch was war, was er sonst nie jemandem erzählen kann, oder? Und jetzt erzähle ich dir im Podcast, Mann. Ich bin so schrecklich.
Schoko und Vanille. Es ist ja anonym.
Also ich sage ja nicht, wer es war.
Hey, und ich muss auch sagen, also ich meine, ja, sie sind ja nicht verwandt. Es ist halt, und man weiß ja auch nicht.
Eben, also ich weiß,
man weiß
nicht
die Umstände
also
ja auch nicht, wie sie miteinander gelebt oder nicht gelebt haben oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz
genau.
Ist es halt schon eine sehr freaky Konstellation.
Es ist so guter Gossip.
Es ist
Sorry,
super Gossip, Mann. Das ist eine meiner Lieblingsstories.
Ja. Ja, meine Augen
sind
zu lang geteilt.
Wow.
Ja, war interessant.
Ja, so viel, ja.
Ich wollte, glaube ich, kein Comedy-Bit drüber machen, weil ich dachte so, naja, was, wenn er irgendwann mal wirklich an eine Comedy-Show von mir kommt, weil ich habe ihm, glaube ich, mein Kärtchen gegeben. Und ich will einfach nicht, dass er das Gefühl hat, ich mache mich drüber lustig.
Ja,
also
voll.
Ich will mich auch gar nicht drüber lustig machen. Ich fand es einfach mega crazy.
Ja, es ist halt eine wuchtige Story.
Ja, wuchtig ist gut.
Wuchtig, sehr. Wow. Oh,
so,
okay.
Kannst du das toppen?
Absolut nicht. Meine Story ist extrem öde hingegen zu dem. Und ich fasse sie, glaube ich, auch eher ziemlich kurz. Aber
Nein, du musst sie einfach gut erzählen. Das ist schon gut.
Ja.
So, das ist eine gute Story.
Es gibt hier in Bali einen reichen Typen, der immer da so feiern geht, wo ich halt auch bin. Und immer, wenn er da ist, der zahlt der gefühlt die ganze Bar. Also der hat Geld und gibt es auch gerne aus. Und der ist so, der geht dann an die Bar und sagt so, okay, Shots für die ganze Bar. Und sobald der Tresen leer ist, dann füllt ihr wieder auf. Und ich habe den halt irgendwie am Anfang ein bisschen ignoriert, weil da in der einen Location gibt es immer so diese Jägerbomb-Shots und ich finde die gar nicht geil. Und ich habe die, glaube ich, am Anfang auch abgelehnt und ihn irgendwie, glaube ich, ein bisschen ignoriert, aber nicht mal extra, sondern ich war einfach so, oh, whatever. Und irgendwann kam er dann mal wieder an einem Abend auf mich zu und war so, oh, du nimmst mich ja nicht an auf Instagram, weil ich hatte da mein Instagram gerade privat.
Ah.
Und ich war so, hä, wer bist du eigentlich so? Und dann hat sich halt rausgestellt, dass der ganz schön auf mich steht so, aber mit, ich sag jetzt mal mit Respekt, weil der hat jetzt auch meinen Freund mal getroffen und war auch so.
Er steht respektvoll auf.
Er steht respektvoll auf. Und er war halt auch so, ja, nee, respektiere ich und ich weiß, das ist eine Beziehung und lalala. Und er selber hat eine offene Beziehung. Aber er findet mich interessant und er würde halt irgendwie gerne ein Teil meines Lebens sein und halt irgendwie mein Freund sein und meinte dann irgendwie so, dass es sehr lukrativ ist, sein Freund zu, also seine Freundin platonisch zu sein und hat mir dann so Diamanten-Smileys geschickt. Und ich war so, okay, interessant.
Okay.
Er meinte auch, dass er Autist, also er ist auch...
You got my attention.
Genau, ich war so, okay, let's talk about it. Also das Ding ist, dass er ein absolutes Computergenie ist, schon sehr, sehr lange. Und ich will halt nicht in die Details, weil das, glaube ich, auch eher privat ist, weil er arbeitet unter High Security Alert, also sehr krass bewacht eigentlich. Aber er hat auf jeden Fall, er ist ein Computergenie und hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Geld deswegen und weiß irgendwie auch nicht so richtig, wohin damit. Und er ist Autist. Und er meinte so, ja, ich bin halt auch Autist und ich weiß irgendwie so, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen komisch mit Leuten, aber dann gehe ich halt irgendwie in die Bar und gebe allen Shots aus, so.
Ist auch eine Art, damit umzugehen, ja.
Voll. Also er ist, glaube ich, auch ein bisschen, also er selber bezeichnet sich ein bisschen als Psycho, ist auch irgendwie ganz interessant, weil er ist so ein bisschen jemand wie ich, sollte nicht so viel Macht und Geld haben, weil ich eigentlich ein absoluter Psycho bin und ich war so, okay.
Warte, ja, dann gibst du mir ein bisschen. Ich verwalte das für dich.
Genau, aber auf jeden Fall.
Ich bin dein finanzieller und sozialer Berater. Du musst es gut verkaufen.
Genau. Aber auf jeden Fall ist er sehr interessiert an mir und hat dann mitgekriegt, dass mein Tablet, mit dem ich hier die ganze Zeit meinen Scheiß mache, komplett am Arsch ist und ich dringend einen Laptop brauche. Und ich gehe jetzt morgen Laptop-Shopping.
So geil.
Ich wollte die Story eigentlich erzählen, so cool, wenn ich ihn schon habe und wir wollten eigentlich heute gehen, aber es hat sich alles ein bisschen verschoben, auf jeden Fall.
Fun Fact, Noemi und ich haben beide vergessen, dass unsere Podcast-Folge heute rauskommen soll. Wir dachten beide aus irgendeinem Grund, dass wir noch eine Woche Zeit haben. Ich glaube, weil wir letztes Mal wie auch viel früher aufgenommen hatten und dann dachte ich die ganze Zeit so, Anna, es fühlt sich einfach so an, als wäre es lang her, weil wir ja früher aufgenommen haben.
Ja, und du hattest noch Umzug und alles Mögliche.
Dann habe ich heute gestern nachgeschaut und so gemerkt, oh, fuck, unsere neue Folge muss morgen rauskommen.
Ja, und ich war irgendwie so lange krank, dass ich irgendwie auch völlig verloren habe, welchen Tag und Zeit und sowieso. Und ja, jetzt habe ich, deswegen habe ich jetzt auch...
Ich bin voll happy, dass es uns beiden passiert. Ja.
Deswegen, wir nehmen die Folge original wirklich gerade jetzt, heute auf, wo sie rauskommt.
Fast live.
Genau, und ab morgen wird mein Leben endlich leichter, weil ich einen Laptop kriege. Ja, ja, das ist meine Happy Story.
Ja, vielleicht könnt ihr ja noch danach eine Rolex kaufen gehen oder so.
Ja, ich guck mal, was das Verwöhnprogramm morgen so rausspringen lässt. Sagen,
weißt du, was super zu diesem Laptop passen würde? Diese Rolex.
Ja, genau.
Ich bin gerade auf Armbanduhren.
Stell dir, ich mit einer Rolex wäre auch irgendwie weird.
Oh. Ja. Ja, das stimmt. Aber ich mit einer Rolex.
Ja, genau. So.
Ich habe ja bald Geburtstag. Okay. Okay, ich muss Werbung machen für all mein Kram.
Yes. Wie, wo, was? Erzähl.
Diese Woche habe ich gar nichts. Aber, ey, nächste Woche gibt es ein Comedy-Highlight. Und zwar bin ich ja normalerweise recht privat, was so meine Beziehungen und mein Liebesleben angeht, aber nächste Woche in Basel und in Zürich an zwei Daten eine Roast Battle, wo ich mich mit meinem Ex-Freund roasten werde und er mich, und wir freuen uns beide mega drauf. Also ich hatte jetzt im Winter recht kurz, weil ich nie da war, eine Beziehung und wir haben einfach rausgefunden, wir sind besser befreundet als verliebt. Das heißt, wir sind okay, aber wir roasten uns und falls ihr neugierig seid, wer das ist und so, dann solltet ihr kommen am 27. März in Basel und am 31. März in Zürich. Genau, und Infos gibt's auf meinen Insta-Story Highlights Upcoming. Dort mal reinklicken, findet ihr das. Und sonst Shows, ich glaube nicht vor der nächsten Folge. Also das ist einfach gerade so das Highlight. Und vielleicht mal wieder ein kleines Shoutout an mein Patreon. Das gibt's nach wie vor. Ich glaube, Leute wissen nicht, dass es da einen mega guten Deal gibt. Wenn ihr euch anmeldet fürs unterste Tier, das kostet nur $5, kriegt ihr alle meine Short Stories zu lesen, die ich die letzten 3 Jahre veröffentlicht habe. Und es gibt einen Gratis-Link zu meinem OnlyFans. Also, nur so als Idee. Ich wollte es mal wieder shoutouten, weil ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass es das gibt. Ich promote es auch nicht, weil es ein schlechter Deal für mich ist, aber
Ja,
folgt uns auf Glitter and Cash Podcast und
genau.
Ich bin Amber Eve Official und du bist Noemi Riot und du machst auch noch Werbung.
Genau, ich promote wie immer mein OnlyFans, das ist mein Job da, mein Hauptjob momentan, solange ich auf Bali bin, also es gibt wirklich viel, viel guten Content. Und ich werde es nächstes Mal nochmal sagen, aber es ist schon sehr, sehr bald. Am 12. April in der Schweiz in der Garage Bar. Das ist mein erstes Datum, wo ihr mich findet. Also kommt alle für eine Reunion. Yes.
Warte, da bin ich. Ah, da bin ich wieder zurück aus dem Pole Camp. Mal schauen. Ich springe ja gerade einfach mehr so ein dort, aber.
Ja.
Juhu.
Alright.
Cool. Glitter and Cash Podcast, wir posten mehr, also du postest mehr. teilt uns, erzählt all euren Freunden von uns.
Liked, folgt, von uns. Genau. Donations, welcome. Nee, und gerne schickt uns Themen und so weiter und so fort. Wir sind happy über jede Nachricht. Ja, schön seid ihr da.
Danke schön. Bis zum nächsten Mal. Wiederhören. Girls in the whip. I got the cash, I got the hits. And you're gonna need a bucket for all this drip. Bad girl boss drip. Bad girl boss drip.